Ja, noch einmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder mit euch heute ein Wort teilen zu dürfen. Der amerikanische Evangelist Jack Swindoll hat einmal eine Geschichte erzählt, wie er als kleiner Bub sein Vater am Abend gesagt hat, heute Nacht gehen wir fischen. Sei bereit, wir werden in der Nacht aufstehen und wir werden fischen und es werden große Fische, ein großes Ding sein, das wir fangen. Naja, 4 Uhr in der Früh hat er ihn dann aufgeweckt, er war noch halb verschlafen, dann sind sie mit einem Motorboot auf den See oder auf das Meer hinaufgefahren, es war ganz ruhig, das Wasser war ganz eben und der Vater sagte, setz dich nieder, er hat den Motor abgesetzt, setz dich nieder, sei ganz ruhig, wir werden was Großes fangen, da unten sind große Dinge, hat er gesagt. Werf deine Angel hinaus, das hat er gemacht. Halbe Stunde, nichts ist passiert, das Wasser war ruhig, kein Fisch zu sehen. Der Bub, er sagt, er wurde schon sehr unruhig. Der Vater sagte, bleib sitzen, da unten sind große Dinge. Und tatsächlich, auf einmal ist ein Delfin rausgesprungen und kurze Zeit später haben die Angeln gezogen und sie haben Fische gefangen und das Boot wurde bald voll. Vater hat zu ihm gesagt, ich habe dir gesagt, da unten sind große Dinge. Ich denke, der Text, den wir uns heute miteinander ansehen wollen, ist auch so ähnlich. Ein Text, wo wir sagen werden, was ist mit dem? Und doch sind auch da in diesem Text große Dinge. Ich lese mit euch 4 Verse aus dem ersten Brief des Johannes. Erster Brief des Johannes. Johannes, der ja auch der Autor des Evangeliums, des Johannesevangeliums ist, schreibt hier Folgendes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Denn das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir wollen jetzt aus deinem Wort deine Stimme hören. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir hören, was du uns zu sagen hast und dass wir das mitnehmen und dass es Nahrung wird für unsere kommenden Tage, für unsere kommende Zeit. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. 45 Jahre war Bob Eden blind. Er konnte nicht das Geringste sehen. Seine Welt war so ein schwarzes Loch voller Geräusche und Gerüche. 40 Jahre, 4 Jahrzehnte tastete er sich nur so durch die Dunkelheit seines Daseins. Und dann eines Tages konnte er sehen. Ein Spezialist vollbrachte eine komplizierte Operation an seinen Augen und zum ersten Mal sah Bob etwas und er war so überwältigt von dem, was er sah. Ich hatte mir nie träumen lassen, sagte er, dass gelb so gelb ist. Ich finde überhaupt keine Worte dafür, sagte er. So begeistert bin ich von der Farbe gelb. Aber eigentlich meine Lieblingsfarbe ist orange. Ich finde sie einfach faszinierend, diese Farbe, sagte er. Ein oranger Sonnenuntergang. Oder eine orange Blume. Ich kann einfach nicht genug bekommen von der Farbe Orange. Und ich kann es immer noch nicht begreifen, wie wunderbar alles ist. Recht hat er doch, nicht? Wunderbar, die Farben. Ein Farbenpracht jetzt im Sommer, wenn wir in die Natur hinausschauen. Wir, die wir unser ganzes Leben, unser Augenlicht haben, die wir sehen können, die können kaum ermessen, was es bedeutet, das nicht sehen zu können. Bob Eden ist aber nicht der Einzige, der fast sein ganzes Leben verbrachte, ohne sehen zu können. Und ich meine hier nicht jetzt unbedingt Blindheit mit den Augen. Viele andere leiden unter einer anderen Art von Blindheit. Seht ihr, jemand kann in seinem Leben schon 1000 Regenbogen gesehen haben und dennoch die Großartigkeit so eines Regenbogens einfach nicht erfasst haben. Jemand kann neben oder in der Nähe eines wunderschönen Gartens leben und trotzdem den Duft und die Pracht der Blumen ja, einfach übersehen. Es ist traurig, aber es ist wahr. Und ich denke, dass das auch so für manchen Geistliches, für manches geistliches Leben gilt. Wir können ein durchaus gläubiges Leben führen. Wir lieben Gottes Wort, wir lieben die Bibel, wir glauben an Gott, wir sind treue Gottesdienstbesucher und wir bemühen uns auch, ein ehrliches Leben zu führen, das, wie wir meinen, Gott gefällig ist. Und doch, wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir, dass es nicht wirklich so ein erfülltes Glaubenslebens ist, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Wir verspüren eher etwas, so eine Leere in uns. Wir vermissen diese Fülle des Lebens, wie sie uns Jesus ja in seinem Evangelium, im Johannesevangelium in Kapitel 10 verheißt. Und ich denke, Johannes möchte uns mit diesem Brief, möchte uns mit diesen Versen, mit diesen vier Versen, unsere Augen öffnen, dass wir wieder die Fülle neu entdecken, die Jesus für uns bereithält. Und so wie bei Chuck Swindoll, Geschwister, da ist Großes, Tiefes drinnen in diesen Versen. Was von Anfang an war, so beginnt Johannes seinen Brief. Dass Johannes mit dem Wort was beginnt, ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Wir würden eher erwarten, dass er sagt, wer von Anfang an war, denn dann würden wir sofort wissen, dass er von Jesus spricht. Aber Johannes verwendet das Wort was. Und er verwendet es nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal in den ersten beiden Versen. Fünfmal. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben und was unsere Hände betastet haben. Und dann kommt er zu diesem Schluss, das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens. Das ist es, sagt er, das ist es, was wir erfahren haben und das möchten wir euch jetzt auch verkündigen. Das ist eine Botschaft. Und ich denke, Johannes wusste, was er damit meinte. Er hatte es ja selbst erlebt. Vor etwa 50 Jahren, also 50 Jahre davor, als er diesen Brief schrieb, da war er noch zusammen mit seinem Bruder Jakobus und mit dem Vater Zebedäus und sie betrieben so ein kleines Fischereiunternehmen. Nachts fuhren sie hinaus und fischten. Tagsüber schliefen sie oder sie flickten die Netze, die zerrissen waren, Tag für Tag, Nacht für Nacht, immer dasselbe. Sie beneideten die Reichen, die nicht arbeiten mussten. Sie schimpften vielleicht auch über die Politiker, so wie wir das tun. Und sie hassten die Römer, die das Land besetzt hielten. Und dann stand eines Tages ja Jesus vor ihnen, vor ihm und auch vor den anderen. Kommt und folgt mir nach, sagte Jesus zu ihnen. Vielleicht hatten sie ihr so eintöniges Leben satt und dachten sich, ja, wir werden sehen, vielleicht erleben wir etwas anderes mit Jesus. Und tatsächlich, von diesem Moment an war ihr Leben nicht mehr dasselbe. Sie hörten Jesus, wie er mit Gott, wie mit so einem Vater sprach. Das war völlig neu für sie. Er erzählte ihnen von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes im Himmel. Sie erlebten Dinge, die sie vorher für unmöglich hielten. Wunder wie Gelähmte, die geheilt wurden und wieder gehen konnten. Wir haben es von Ilse heute gehört. Solche Wunder gibt es. Oder wie Jesus auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelte. Sie sahen mit ihren eigenen Augen, so schreibt er, wie Jesus einem blinden Mann Speichel auf seine Augen rieb und dieser Mann wieder sehen konnte. Aber dann kam auch dieser furchtbare Tag, dieser furchtbare Freitag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und sie dachten sich, aus und vorbei. Aus und vorbei, als man ihn in ein Grab legte. Der schöne Traum, den wir jetzt hatten für ein paar Jahre von einem anderen Leben, so wie wir es erlebt hatten mit ihm, ist vorbei. Aber es kam der dritte Tag. Es kam ja der dritte Tag. Und sie hörten, wie die Frauen zurückkamen vom Grab. Interessant, dass es die Frauen waren, die riefen, er ist auferstanden, er lebt. Und zuerst konnten sie es nicht glauben, dass Jesus wirklich lebte, bis Jesus ihnen erschien. Und zum Beweis, dass er tatsächlich lebte und vom Tode auferstanden war, durften sie ihre Hände in seine Wundmale legen und mit eigenen Händen ihn berühren. Und deshalb kann Johannes hier schreiben, was wir betrachtet haben, was unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens. Auch sein Evangelium beginnt Johannes ja mit diesem Wort oder mit demselben Wort. Wir kennen den Anfang des Johannesevangeliums. Es ist ja eine sehr bekannte Stelle, wo es heißt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dies war im Anfang bei Gott. Im Griechischen steht hier das Wort Logos, das Wort. Logos oder das Wort, das bei Gott war. Das hebräische Wort dafür ist Dabar. Es klingt viel ehrfurchtvoller, denke ich, als dieses griechische Wort Logos. Dabar bedeutet nämlich das machtvolle Wort, wenn Gott spricht. Das machtvolle Wort, wenn Gott spricht. Das machtvolle Wort, das so eine Kraft hat. Psalm 33, 9 spricht davon, von diesem Wort Gottes, von diesem machtvollen Wort, wo es heißt, denn wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und dabei drückt dieses aus, dieses machtvolle Sprechen Gottes, der Gedanke Gottes, der so mächtig ist, dass es keiner Tat bedarf, sondern dass es sich eigentlich von selbst erfüllt, allein durch Gottes Wort. Johannes erklärt es ja in seinem Evangelium auch, gleich in den ersten Versen, wo er sagt, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht. Und interessanterweise sind ja das auch nur wie ein Echo, Worte, die ganz am Anfang der Bibel stehen. Ganz am Anfang der Bibel, auf den ersten Seiten, im ersten Buch Mose, in den ersten Versen, steht genau dasselbe, wo es auch heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und zwei Verse später heißt es, und Gott sprach. Steht nicht, dass Gott hier anfing zu werken in der Werkstatt und etwas baute. Nein, er sprach. Gott sprach. Neunmal heißt es, und Gott sprach. Durch sein Wort schuf er die Kontinente, die Meere, das Gras und die Bäume und die Kräuter und die Tiere im Meer und die Tiere auf den Feldern. Und als Krönung dieser Schöpfung schuf er den Menschen. Interessanterweise, den schuf er nicht nur durch sein Wort, sondern da legt er Hände an. Das ist ganz interessant, aber darüber könnte man auch ein anderes Mal sprechen. Johannes fügt ja diesem Schöpfungsbericht in seinem Evangelium noch einen wichtigen Gedanken hinzu. In Johannes 1,4 sagt er, denn für alles, was geworden ist, war in ihm, nämlich in dem Wort Gottes, war in diesem Wort Gottes das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben. Das Leben in der Bibel hat eine besondere Bedeutung. Und mit denen müssen wir uns ein wenig auseinandersetzen. Und dazu müssen wir aber auch mitdenken. Denn zum Unterschied von nur existieren, nur von sein, spricht die Bibel dann immer von Leben. Gott hat uns nicht erschaffen, dass wir existieren, also dass wir sind, einfach so wie eine Raupe oder wie ein Insekt. Es existiert. Nein, wir haben Leben. Und zwar ein Leben, das von Gott durch sein mächtiges, machtvolles Wort gehalten wird. Das ist es. Gott gab uns durch sein machtvolles Wort das Leben. Wir als Menschen. Es ist ein großer Unterschied, und das müssen wir auseinanderhalten. Es ist ein großer Unterschied zwischen existieren, nur sein und leben. Gott schuf uns nicht, dass wir existieren, sondern er schuf uns, dass wir Leben haben. Als Gott den Menschen schuf, da hatte er einen ganz bestimmten Gedanken, wie das Leben in seiner Qualität sein sollte. Gott hatte für seine Geschöpfe, was immer es auch bedeutet, darüber haben wir noch nicht gesprochen, Leben in der Fülle im Sinn. Leben in der Fülle. Das ist es, was er für uns vorhatte. Er selbst wollte, ich möchte es mit einem Bild vergleichen, er selbst wollte der Autor sein meines Lebens. Er wollte das Drehbuch zu meinem Leben schreiben. Er hat es geschrieben. Er wollte, Maria Brehm, die vielleicht für einige bekannt ist, sie hat einmal so wunderbar ausgedrückt, ich werde es nie vergessen, wie sie gesagt hat, Gott wollte nicht in meinem Leben die Hauptrolle sein. Nein, er wollte der Regisseur sein. Er wollte der Regisseur meines Lebens sein. Je älter ich werde und auf mein Leben zurückblicke, desto klarer wird mir eigentlich, wie wahr das ist, dass Gott mir das Leben gegeben hat mit durch sein mächtiges Wort. Lass mich erklären, was ich damit meine. Judy, meine Frau und ich, wir haben Zeiten, Momente, wo wir gemeinsam zurückblicken auf unser Leben, auf unser gemeinsames Leben. Vielleicht ist es ein Zeichen des Alters. Im Alter leben, alte Menschen leben mehr in der Vergangenheit, sagt man immer. Aber wir tun das manchmal und dann denken wir darüber nach. Und wenn wir das tun, dann staunen wir darüber. Dann staunen wir, welche Fügungen, welche Weichenstellungen nötig waren, alleine nötig waren, dass meine Frau und ich uns trafen. Seht ihr, das war nicht so einfach. Sie war in England. Ich kam eigentlich aus dem Norden Deutschlands. Wie kam es, dass ich nach Graz kam mit meinen Eltern? Was waren die Umstände dazu? Was waren die Umstände, dass sie nach Graz kam, weil sie in Graz auf der Universität studierte? Was war es, dass sie ausgerechnet mit der Familie unseres Pastors damals in Verbindung trat und sogar bei ihnen wohnte? Und was war es, dass sie eines Abends in der Bibelstunde saß und wir uns zum ersten Mal sahen? Nein, die Geschichte geht noch viel weiter. Wir könnten einen Liebesroman dran schreiben. An diesem Abend ist noch nicht sehr viel passiert, das sage ich gleich. Aber versteht ihr, was ich meine? Nein, der Funke hat noch nicht... Gott hat noch viel mehr tun müssen, um uns wirklich zusammenzubringen. Und ich könnte noch viele, viele, viele Geschichten erzählen über Ereignisse, über Fügungen, über unerwartete Begegnungen mit Menschen, die mein Leben geprägt haben, beeinflusst haben, in eine bestimmte Richtung gebracht haben. Und ich denke, jeder von euch könnte genau dasselbe von seinem Leben sagen, wenn wir uns nur einmal die Zeit dafür nehmen und darüber nachdenken. Kennt ihr alle diese Frage, was wäre gewesen, wenn? Wenn man zurückdenkt, was wäre gewesen, wenn? Oder was wäre gewesen, wenn das damals nicht gewesen wäre? Seht ihr, Gott schafft für uns Gelegenheiten, Fügungen, Weichenstellungen in unserem Leben. Manchmal entscheiden wir uns auch für die falsche Stelle. Ja, das machen wir auch. Wir Menschen haben einen eigenen Willen. Und Gott sagt nicht, oh, jetzt ist aber alles schief gegangen. Nein, nein, Gott schafft auch das, dass er uns wieder auf den Weg bringt, auf den er uns haben möchte. So wie er sich unser Leben vorgestellt und gelenkt hat. Ilse hat es so wunderbar gesagt, sie ist ja nicht fertig geworden. Sie hat ja eine Kette an Geschichten, die sie uns noch erzählen könnte, bin ich sicher davon. Was ist es, was unser Leben so fügt? Sind es Zufälle? Ihr könnt es meinetwegen gerne Zufälle nennen, aber bitte dann in der Bedeutung von Zufallen. Es ist uns zugefallen. Sprecht nicht davon, dass dieser Zufall etwas mit den Sternen zu tun hat. Gott ist es, der dahinter steht. Sein Wort, er lenkt uns. David bezeugt es so wunderbar in Psalm 139, 16. Ich liebe diesen Vers, wo es heißt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Unser ganzes Leben wird von Gottes schöpferischem Wort gehalten. Gottes schöpferisches Wort ist es allein, das Leben schafft. Amen. Amen. Er ist das, der uns Leben gibt. Er schafft das Leben. Das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens, wie es hier heißt, ist nicht irgendeine abstrakte Kraft oder ein Zufall oder sowas, die wir uns nur im Kopf vorstellen. Es ist auch, das Wort des Lebens ist auch nicht ein Wort, wenn wir sprechen, wo die Luft in Schwingungen gerät und dann man etwas hört. Nein, nein. Gottes Wort ist noch viel mehr. Und das ist, was Johannes uns hier sagen will. Gottes Wort, das Sprechen, das Wort des Lebens, ist nämlich eine Person. Es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wort des Lebens. Johannes schreibt in seinem Evangelium, und ihr seht, ich springe immer zwischen Evangelium und seinem Brief hin und her, klar, weil die beiden so zusammengehören. Und ich bin überzeugt davon, dass Johannes, als er den Brief schrieb, davon ausging, dass die Leute, die ihn lasen, sein Evangelium kannten. So wie ich auch davon ausgehe, dass auch ihr das Johannes-Evangelium in Teilen zumindest kennt. Und Johannes schreibt hier in Kapitel 1, Vers 14, dieses großartige Kapitel, und das Wort wurde Mensch. In alten Bibeln heißt es, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahrheit. Das allmächtige Wort Gottes, das bei der Schöpfung war, das bei der Schöpfung schon aktiv war, kleidete sich in Fleisch, nahm menschliche Gestalt an und wurde Mensch und lebte unter uns. Geschwister, das ist etwas so Wesentliches, wenn wir über Jesus nachdenken, wer Jesus für uns ist, wer Jesus ist. Jesus Christus ist unser Leben. Johannes schreibt im zweiten Vers seines Briefes, das Leben ist uns erschienen, es ist gekommen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben. Und dann sagt er, das ewig ist, das beim Vater war, uns erschienen ist. Warum sollte er sagen, das ewig ist? Warum war es mir so wichtig zu sagen, das ewig war? Seht ihr, damals gab es schon Irrlehren. Und eine dieser Irrlehre war, Jesus, das Leben Jesu oder Jesus selbst, begann erst mit seiner Geburt, so wie wir es in der Weihnachtsgeschichte kennen. Damit begann Jesus. Und Gott nahm Jesus, diesen Menschen Jesus, dann später an und sozusagen adoptierte ihn als seinen Sohn. Die Zeugen Jehovas lehren das heute noch. Aber das ist eine völlige Verdrehung des Wortes Gottes. Im ersten versuchen wir es uns einmal vorzustellen. Und jetzt heißt es Denken. Es ist ein bisschen Theologie, was ich jetzt mit euch mache. Jetzt heißt es Denken. Denken wir uns die Zeit einmal als eine Strecke. Im ersten Buch Mose heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde, die Planeten, alles, was es an Schöpfung gibt, hat einen Anfang. Und das war ein Anfang, den Gott festgesetzt hatte. Einen Beginn. Es gab eine Zeit, als es noch keine Sterne und keinen Planeten und keine Erde und kein Leben auf dieser Erde gab. Das gab es einmal. Es heißt, es war öd und leer. Aber was war davor? Was war davor? Das Wort Gottes gab es davor auch schon. Sonst hätte Gott ja nicht die Schöpfung mit seinem Wort machen können. Das heißt, Jesus gab es davor auch schon. In der Philosophie nennt man das das Infinitum, also das Gegenteil von der Endlichkeit. Wir leben in der Endlichkeit, aber vor der Endlichkeit gibt es so etwas wie die Unendlichkeit. Und aus der, in der gab es schon Jesus. Ich finde, das ist so wichtig für uns zu wissen, dass Jesus eigentlich, und deshalb sagt Johannes ja auch, er war Gott, er war bei Gott. Die Bibel versucht es, oder die Bibelübersetzer versuchen das mit zwei Worten irgendwie auseinanderzuhalten. Ihr braucht nur nachschauen. Im ersten Buch Mose bei der Schöpfung heißt es am Anfang, und Johannes schreibt im Evangelium im Anfang. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Aber ich denke, das hat etwas damit zu tun. Im Anfang dieses Infinitum. Nun, das wollte ich nur so einschieben. Johannes schreibt jedenfalls, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, Jesus Christus, das ewig ist, das es immer schon gegeben hat, vor der Schöpfung und bis in die Ewigkeit. Und das beim Vater war und uns erschienen ist. Was muss das für ein gewaltiges Erlebnis für diese Jünger gewesen sein, 3 Jahre mit Jesus, diesen ewigen Mensch gewordenen Wort Gottes zusammen zu sein. Was hatten sie doch alles erlebt mit ihm? Sie erlebten, wie er aufgewühlte Wellen und das Meer, als sie mit einem Schiff im Sturm waren, befahl, schweig und verstumme, sagte er den Wellen. Und Markus, der dies in seinem Evangelium berichtet, schreibt es so wunderbar und ich liebe das einfach, und da steht, und es entstand eine große Stille. Es entstand eine große Stille. Es entstand nicht eine Stille, sondern eine große Stille. Jesus sagte, schweig und verstumme. Oder wie er mit lauter Stimme den Lazarus, der seit Tagen im Grab lag, schon am Verwesen war, zurief, Lazarus, komm heraus. Und dann heißt es in Johannes 11, und der Tote kam heraus, die Füße und Hände noch mit Binden umwickelt. Und Jesus sagte zu den erschrockenen Geschwistern des Lazarus, nehmt ihm doch die Binden ab, damit er gehen kann, damit er weggehen kann. Es sind 2 Dinge, die wir aus dem heraus lernen können. Erstens, Jesus ist auch das mächtige und schöpferische Wort Gottes. Er ist das mächtige, schöpferische Wort, das am Anfang bei der Schöpfung dabei war. Durch ihn ist alles geschaffen. Erinnert ihr euch, die dabei waren, noch an den Kolosser, an das Seminar, den Kolosserbrief, den wir gemeinsam gemacht haben? Wie heißt es doch im ersten Kapitel in Vers 16 so wunderbar, wo Paulus Jesus beschreibt, denn in ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er, Jesus selbst, war aktiv in der Schöpfung beteiligt. Das ist das Erste. Das Zweite aber, und das finde ich ist noch wichtiger, In ihm liegt die Fülle unseres Lebens. In ihm liegt die Fülle unseres Lebens. Wieder im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 3. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Gottes Plan für dein Leben, jede Fügung, jedes Ereignis, was auch immer auf uns zukommt, bis hin zu diesem endgültigen Ziel, auf das wir alle zugehen, die Ewigkeit, ist in Jesu Händen. Er hat es in seinen Händen. Unser lieber Bruder Hans Lösch, der diese Woche verstorben ist, ich habe sehr viel mit ihm, war sehr oft bei ihm und wir haben sehr oft miteinander gesprochen und er hat das immer so betont und so wichtig gesagt, mein Leben ist in Jesu Händen. Er macht und kann mit mir machen, was er will. Und er hat vieles Schweres durchgemacht. Aber bis zum Schluss war sein Leben geprägt von Dienen. Und ja, ich könnte euch erzählen, wie er für seine liebe Frau, für die Rheinfriede, die ja seit einiger Zeit Demenz und im Heim ist, wie er für sie gesorgt hat, liebevoll bis zur Hingabe. Wunderbar. Es ist so ein überwältigender Gedanke, denke ich, dass Jesus mein Leben, unser Leben in seiner Hand hält. Denn das verändert eigentlich unseren Blick für unsere Welt. Das verändert uns. Es verändert uns, was unsere Sicht von unseren, was auf uns zukommt, was uns beschäftigt, die Schwierigkeiten, die Probleme. Ich kann sagen, Herr, du hast es in deiner Hand. Ich kann sie dir übergeben. Muss mal schauen, dass wir weiterkommen. Johannes schreibt in Vers 3, und wir haben ja noch zwei Verse vor uns, Johannes schreibt in Vers 3, was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Warum sollte Johannes das tun? Warum sollte er das tun? Er gibt uns selbst die Antwort. Und das ist eine wunderbare Antwort, wenn er sagt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Er meint jetzt Gemeinschaft in dem, was sie erlebt haben. In dem, was sie gesehen, gehört und was sie in ihrer Beziehung zu Jesus gehabt haben. Er ladet uns ein, wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen zu einer Gemeinschaft mit Christus. Das ist es, was Johannes aussprechen will. Wir sind eingeladen zur Gemeinschaft mit Christus. Und damit meint Johannes nicht so eine Gemeinschaft wie bei einer schönen Geburtstagsfeier oder wie bei der Grillfeier, die wir bald haben werden. Das ist auch eine Gemeinschaft, das ist ganz etwas anderes. Das hat nichts damit zu tun. Das griechische Wort für Gemeinschaft ist Koinonia. Und Koinonia kann man fast nicht übersetzen. Ich habe nachgeschaut, es gibt fast keine Möglichkeit zu übersetzen. Koinonia heißt so im Gesamtsinn Teilhaben an etwas Gemeinsamen. Teilhaben an etwas Gemeinsamen. Etwas, was wir gemeinsam haben. Und was ist das, was Johannes meint, was wir gemeinsam haben und was wir teilen, wo wir Teilhaber sein können? In Vers 3 sagt es uns, wir aber haben Koinonia. Koinonia mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir haben eine enge Verbindung mit Jesus und mit dem Vater und mit Jesus Christus. Wie lässt sich Koinonia beschreiben? Das Näheste, denke ich, das mir eingefallen ist, ist die Verbindung von zwei liebenden Menschen in der Ehe. Ihr wisst, was ich jetzt meine. Die Verbindung von zwei liebenden Menschen in der Ehe. Was machen junge Leute, die geheiratet haben nach der Hochzeit? Was machen sie? Nein, das will ich nicht wissen vielleicht. Ich will sagen, sie fahren auf Hochzeitsreise. Honeymoon. Ja? Sie fahren auf Honeymoon. Habt ihr schon einmal gehört, dass ein junges Paar, das von der Hochzeitreise, vom Honeymoon zurückkommt und gefragt wurde, wie war's, gesagt haben, Wir hatten eine schöne Gemeinschaft. Nein, das würden sie nicht sagen. Sie würden wahrscheinlich nichts sagen, sie würden nur lächeln. Sie würden das tun, weil sie sagen, das, was wir miteinander erlebt haben, die Gemeinschaft, die kann man nicht beschreiben. Und wir wollen sie auch gar nicht beschreiben, weil sie so einmalig ist. Und ich denke, das ist Koinonia. Das ist Koinonia. Als meine Frau und ich uns verliebt hatten, damals war das noch schwierig in der Jugend, wenn sich zwei junge Menschen verliebt haben, da musste man sehr, sehr vorsichtig sein. Man durfte keine Zeichen geben, das war also, Fritz, kannst du das bestätigen? Ja, es war schlimm, es war, ja. Und trotzdem hat unser Jugendleiter damals zu uns gesagt, ihr beide habt euch schon zu tief in die Augen geschaut. Er hatte ein gutes Gefühl für das. Und wie recht hatte er. Und ich denke, das ist diese Koinonia, die wir mit Jesus auch haben können. Uns tief in die Augen schauen mit Jesus. In Johannes 10,10 verheißt uns Jesus und sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ein erfülltes Leben haben. Ein erfülltes Leben ist ein Leben in der Beziehung zu Jesus. In dieser engen Beziehung zu Jesus in jeder Situation meines Lebens. Wünschen wir uns das nicht? Möchten wir das nicht haben? Ein erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben bedeutet nicht, einen gefüllten Magen zu haben oder ein volles Bankkonto zu haben. Das ist nicht ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben ist auch unabhängig von unseren Umständen. Es kann sehr viel schieflaufen in unserem Leben. Und trotzdem kann in der Beziehung zu Jesus das volle Leben sein. Fülle, ein Gefühl, ein volles Leben ist kein Gefühl, so würde ich sagen. Es ist kein Gefühl, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Ein erfülltes Leben ist das Leben, das uns Jesus gibt, in der Koinonia mit ihm und mit dem Vater. Und das ist ein Leben geprägt von Liebe, von Sinn. Dort, wo wir keinen Sinn machen können auf irgendwelche Dinge, dort gibt uns Jesus einen Sinn. Von Gelassenheit auch, wo wir vielleicht manchmal zu hektisch sind oder zu schnell eine Lösung haben möchten. Und eine Hoffnung. Wie sie das Wunderbare an dieser Koinonia ist, dass wir es haben möchten, aber dass das eine Koinonia ist mit dem Schöpfer der Welt, mit dem Schöpfer alles Sein und er es zulässt, dass wir mit ihm eine Verbindung haben. Er freut sich darüber, eine Verbindung mit uns, mit seinem Geschöpf zu haben. Und wenn wir die haben, dann geht es uns wie dem Blinden, von dem ich euch am Anfang erzählt habe. Plötzlich werden wir unser Leben nicht mehr in Schwarz-Weiß sehen, sondern wir werden Farben sehen. Wir werden ein buntes Leben. Wir werden sehen, wie Jesus unser Leben gestaltet. Und darüber hinaus, und damit möchte ich schließen, ist das Entscheidendste überhaupt, dass wir in dieser Beziehung mit ihm haben, dass es ein ewiges Leben ist. Dass es eine Hoffnung gibt, die über dieses Leben hinausgeht. Ein Leben, welches schon hier auf der Erde beginnt, aber über den Tod bis in die Ewigkeit geht. Johannes ist so begeistert von dieser Tatsache, dass er ja mit diesen ersten Versen sich förmlich überschlägt, wenn wir diese Verse lesen. Es sind 30 Worte im Griechischen, bis er überhaupt zu dem Zeitwort kommt, zu dem, was er sagen will, nämlich. Ja, das könnte man auch zählen. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben und was wir mit unseren Händen betastet haben, das bezeugen wir und verkünden wir euch. Ich musste dabei denken, das ist so wie ein kleiner Bub, der von der Schule nach Hause kommt und zur Mutter hinläuft und sagt, Mama, 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 Henry Kane, auf der Straße, Fußball, Autogramm. Und die Mutter sagt, sag einmal, jetzt setze ich mal hin und jetzt sag mir mal ganz vernünftig, was willst du mir sagen? Und der Kleine, der so aufgewühlt ist und so aufgeregt ist, sagt, ich sag's dir ja, versuch's dir ja schon die ganze Zeit zu sagen, ich habe Henry Kane getroffen und Henry Kane hat mir ein Autogramm gegeben. Und ich denke, so ähnlich muss es dem Johannes auch gegeben sein, wie er uns diesen Brief, diese Verse geschrieben hat. Und er schreibt dann diese wunderbaren Verse am Ende, in Vers 4, und damit schließen wir. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Diese Freude möchte er uns geben. Und diese Freude möchte ich auch euch vermitteln. Geht weg mit dieser Freude. Möchtest du diese Freude wieder neu in deinem Leben entdecken? Lasst uns aufstehen und wir wollen beten darum. Wir wollen da beten, vielleicht kommt das Lobpreisteam heraus. Und könnten wir, wo ist die Sarah, könnten wir zum Schluss nicht das Lied singen, was ihr gesungen habt? Jubelt vor Freude. Jubelt vor Freude. Ich finde, das würde so gut passen. Ja? Können wir das ändern? Ja, sehr gut. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass dein Wort gekommen ist, dass es Mensch wurde, dass es unter uns lebte, dass wir von ihm gehört haben, dass Johannes uns von ihm berichtet hat. Und wir danken dir, dass wir dasselbe erleben dürfen. Wir danken dir, dass er unser Leben ist, dass er unser Leben hält, dass wir alles, was wir erleben in unserem Leben, dass wir sagen dürfen, er gibt es uns. Er macht es, er steht dahinter, ob das etwas Schönes ist oder weniger Angenehmes. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, in welcher Situation, in welchem Umstand er auch ist oder sie auch ist. Herr, lass sie spüren, lass sie erfahren, wie du sie hältst, wie du alles geplant hast, wie du das ganze Leben wie ein Autor geschrieben hast. Und wir es aus deiner Hand nehmen dürfen. Wir loben dich und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.